Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Von Jerry Cotton zu Sarah Kirsch. Im Jahr 1994 war Werner Weber, der Zürcher Literaturkritiker und ehemalige Feuilletonchef der Neuen Zürcher Zeitung, zu Gast bei DRS2. Er stellte damals einen Klassiker der Weltliteratur vor, Johann Peter Hebbels Kalendergeschichten. Über die Hintergründe spricht Barbara Basting mit Hadi Ruhrs.
1994 haben Sie, Hadi Ruhrs, mit dem Zürcher Literaturprofessor Werner Weber ein Gespräch über Johann Peter Hebel geführt, präziser gesagt über sein Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreunds, eines der ganz großen Werke der Weltliteratur. Und in dieser Sendung gibt es dann auch größere Passagen gelesen von Peter Knehr zu hören. Mich interessiert am Anfang erstmal, wie war das mit diesen Kontakten zur wissenschaftlichen Germanistik? Wie sind die entstanden? Wie hat man diese gepflegt?
Man hat die Barbara Basting natürlich sehr gepflegt, auch in den alten Radioformen. Die wurden eingeladen zu Referaten, zu Vorträgen. Man hat sie eingeladen, zum Beispiel eine Sendereihe zu machen über Berge in der Literatur, was weiß ich was. Und von daher gesehen war eine schöne, enge Beziehung immer da zwischen dem Studio Zürich und der Universität Zürich, auch übrigens zum Schauspielhaus mit den Sprecherinnen und Sprechern. Und dann haben wir sozusagen dieses Erbe übernommen von unseren Vorvätern auf den Redaktionen. Und einer, der mir immer sehr, sehr gut gefallen hat vom Lesen her, war Werner Weber. Und deswegen kam dann sehr schnell mal der Kontakt zustande. Und er war immer sehr, sehr herzlich und bereit, auch das eben für ein anderes Publikum sozusagen zu erklären, nicht mehr für Studierende.
Das ist tatsächlich ein Kennzeichen dieser Sendung, dass Werner Weber da nicht irgendeinen abgehobenen Expertenjargon pflegt. Und solche Wissenschaftler muss man ja auch erstmal zur Hand haben. Ist das dann schwieriger geworden? Sie haben natürlich in Zürich auch mit Peter Vonmatt, Werner Weber, da ideale Bedingungen. Ist dieser Kontakt mit der Zeit schwieriger geworden oder ist das gleich geblieben?
Nein, der ist geblieben. Vor allem Peter Vonmatt, der hat wirklich nachher ganz extrem schöne Formen eigentlich entwickelt. Wir haben eine ganze Reihe gemacht, hieß Dichtung im Gespräch, sehr präzise vorbereitet, weil alle diese Leute eben wissen von ihrer Didaktik her, man muss es aufbereiten. Und wenn man jetzt dann Werner Weber hört, sieht man zwei Dinge wunderschön, finde ich. Es ist genau vorbereitet, überlegt, es ist intelligent, aber es ist auch sehr intuitiv. Er kommt mit viel Gefühl, kommt er von der Sache her, weil er mit diesem Gefühl uns, die zuhören, genauso anspricht und das weiß er ganz genau. Und das ist die hohe Schule der Vermittlung.
Mir ist beim Hören dieser Sendung auch noch aufgefallen, dass es da ein sehr großes Einverständnis gibt. Es ist eine Hommage und es ist ein kanonisches Werk. Alte Schule, sichere Werte, Hebel ist gesetzt als Gutmensch, man liefert Biografisches, bettet ihn ein. Wie ist denn das jetzt heute im Hebeljahr 2010, 250. Geburtstag? Welche Rolle spielen denn heute diese Jubiläen? Ist das immer noch so wichtig?
Ja, es ist wichtig und ich finde es gut, dass auch junge Redaktionen es wichtig finden. Denn aus dieser Vergangenheit heraus sind Formen entwickelt worden. Aus dieser Vergangenheit heraus sieht man, dass Literaturkunst überhaupt sich mit Themen beschäftigt, die über Jahrhunderte hinweg die Menschheit immer affiziert und infiziert hat. Und ohne dieses traditionelle Wissen und auch ohne diese Freude an der Tradition wären wir absolut amputierte Köpfe und auch unser Gefühl hätte nie diese Tiefe und diesen Hintergrund. Es ist absolut wichtig, dass wir da nicht irgendwie auf einem Thron sitzen und keine Ahnung haben von Traditionen. Auch das Publikum freut sich immer sehr, denn das sind ja Klassiker deswegen, weil die Leute es immer wieder gerne hören.
Vielleicht noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Peter Knehr, der ja dem Radio bis heute erhalten geblieben ist. Gab es denn da besondere Schwierigkeiten? Die Schauspieler haben ja dann auch ihre Vorstellungen von Texten, der Redakteur hat seine.
Bei den guten Schauspielern, und wir hatten wirklich immer, immer gute, ist das eine Selbstverständlichkeit. Sie wollen, dass man ihnen sagt, wie man es hören will, und sie wollen und sie sind deswegen eben auch so viele Jahre uns treu geblieben, vor allem Peter Knehr, den ich bis heute auch sehr, sehr bewundere und den ich sehr, sehr schätze.
Hören wir also Hadi Ruhrs das Gespräch mit dem Literaturprofessor Werner Weber über Johann Peter Hebel.
Was macht denn das aus, Werner Weber, dass also vom Professor bis zum normal gebildeten Leser, dass von Tschechow, von Goethe bis Elias Canetti, Ernst Bloch, immer wieder diese Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel die Leute beschäftigt und fasziniert haben und sie uns heute noch faszinieren.
Hebel hat ja kaum etwas erfunden. Er gehört zu den Autoren, die ihre Stoffe, ihre Motive gefunden haben. Wo? Im Alltag. Es sind lauter Dinge, die uns alle angehen. Das ist aber erst der Stoff. Jetzt kommt aber das Nächste. Hebel hat nicht einfach übernommen, was ihm der Alltag zuspielte, sondern er hat das Übernommene in eine neue Form gebracht. Und da beginnt das Wunder Hebel, dass er Dinge erzählt, von denen wir meinen, das ist meine Geschichte. Aber bei genauerem Hinsehen ist es eben nicht meine Geschichte, sondern es ist mein Stoff, aber von einem unglaublich genialen Erzähler mir so nahegebracht, dass das Zufällige der Geschichte wegfällt oder nicht mehr so viel Gewicht hat und nur noch der Kern deutlich wird, so dass ich mich getroffen fühle in etwas, das zu meinem Leben unabdingbar gehört. Das gehört zum Stil dieser Geschichten. Sie gehen eigentlich alle nach dem Muster, ich erzähle dir etwas, nachher, wenn ich dir das erzählt habe, sage ich dir auch ziemlich deutlich, weshalb ich dir das erzählt habe. Also beschreiben, dann aber auch lehren, unterweisen, das war immer das Ziel. Du sollst, und dann kommen die verschiedenen moralischen, politischen Grundsätze, religiösen Grundsätze, einfach, was ein aufgeklärter Mensch am Anfang des 19. Jahrhunderts zu glauben, wie er sich sozial zu verhalten hatte, das kam da zur Sprache.
Wenn wir schon bei Aufklärung sind, bei der Französischen Revolution und bei diesen Werten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, denen war Johann Peter Hebel auf alle Fälle verpflichtet, würde ich vorschlagen, dass wir uns eine Geschichte anhören, in der Napoleon selber eine wichtige Rolle einnimmt und aus der heraus sehr schön zu hören ist, dass ein Ziel dieser Erzählungen auch ein didaktisches ist, nämlich eine Art moralischer Unterweisung.
Kaiser Napoleon und die Obstfrau in Brienne. Der große Kaiser Napoleon brachte seine Jugend als Zögling in der Kriegsschule zu Brienne zu. Und wie? Das lehrten in der Folge seine Kriege, die er führte, und seine Taten. Da er gerne Obst aß, wie die Jugend pflegt, so bekam eine Obsthändlerin daselbst manchen schönen Batzen von ihm zu lösen. Hatte er je einmal kein Geld, so borgte sie. Bekam er Geld, so bezahlte er. Aber als er die Schule verließ, um nun als kenntnisreicher Soldat auszuüben, was er dort gelernt hatte, war er ja doch einige Taler schuldig. Und als sie das letzte Mal ihm einen Teller voll saftiger Pfirsiche oder süßer Trauben brachte, »Fräulein«, sagte er, »jetzt muss ich fort und kann euch nicht bezahlen. Aber ihr sollt nicht vergessen sein.« Aber die Obstfrau sagte, »Oh, reisen Sie wegen dessen ruhig ab, edler junger Herr. Gott erhalte Sie gesund und mache aus Ihnen einen glücklichen Mann.« Allein auf einer solchen Laufbahn, wie diejenige war, welche der junge Krieger jetzt betrat, kann doch auch der beste Kopf so etwas vergessen, bis zuletzt das erkenntliche Gemüt ihn wieder daran erinnert. Napoleon wird in kurzer Zeit General und erobert Italien. Napoleon geht nach Ägypten, wo einst die Kinder Israel das Zieglerhandwerk trieben, und liefert ein Treffen bei Nazareth, wo vor 1800 Jahren die hochgelobte Jungfrau wohnte. Napoleon kehrt mitten durch ein Meer voll feindlicher Schiffe nach Frankreich und Paris zurück und wird erster Konsul. Napoleon stellt in seinem unglücklich gewordenen Vaterlande die Ruhe und Ordnung wieder her und wird französischer Kaiser. Und noch hatte die gute Obstfrau in Brienne nichts als sein Wort, ihr sollt nicht vergessen sein. Aber ein Wort, noch immer so gut als bares Geld und besser. Denn als der Kaiser in Brienne einmal erwartet wurde, er war aber in der Stille schon dort und mag wohl sehr gerührt gewesen sein, wenn er da an die vorige Zeit gedachte und an die jetzige und wie ihm Gott in so kurzer Zeit und durch so viele Gefahren unversehrt bis auf den neuen Kaiserthron geführt hatte, da blieb er auf der Gasse plötzlich stille stehen, legte den Finger an die Stirne wie einer, der sich auf etwas besinnt, nannte bald darauf den Namen der Obstfrau, erkundigte sich nach ihrer Wohnung, so ziemlich baufällig war, und trat mit einem einzigen treuen Begleiter zu ihr hinein. Eine enge Türe führte ihn in ein kleines, aber reinliches Zimmer, wo die Frau mit zwei Kindern am Kamin kniete und ein sparsames Abendessen bereitete. Kann ich hier etwas zur Erfrischung haben?« so fragte der Kaiser. »Ah ja«, erwiderte die Frau, »die Melonen sind reif«, und holte eine. Während die zwei fremden Herren die Melone verzehrten und die Frau noch ein paar Reiser an das Feuer legte, »Kennt ihr den Kaiser auch, der heute hier sein soll?« fragte der eine. »Er ist noch nicht da«, antwortete die Frau, »er kommt erst.« »Warum soll ich ihn nicht kennen? Manchen Teller und manches Körbchen voll Obst hat er mir abgekauft, als er noch hier in der Schule war.« »Hat er denn auch alles ordentlich bezahlt?« »Ja, freilich, er hat alles ordentlich bezahlt.« Da sagte zu ihr der fremde Herr, »Frau, ihr geht nicht mit der Wahrheit um, oder ihr müsst ein schlechtes Gedächtnis haben. Fürs Erste, so kennt ihr den Kaiser nicht, denn ich bin's. Fürs Andere habe ich euch nicht so ordentlich bezahlt, als ihr sagt, sondern ich bin euch 2 Taler schuldig oder etwas.« Und in diesem Augenblick zählte der Begleiter auf den Tisch 1200 Franken, Kapital und Zins. Die Frau, als sie den Kaiser erkannte und die Goldstücke auf dem Tisch klingeln hörte, fiel ihm zu Füßen und war vor Freude und Schrecken und Dankbarkeit ganz außer sich. Und die Kinder schauen auch einander an und wissen nicht, was sie sagen sollen. Der Kaiser aber befahl nachher, das Haus niederzureißen und der Frau ein anderes an dem nämlichen Platz zu bauen. »In diesem Hause«, sagte er, »will ich wohnen, so oft ich nach Brienne komme, und es soll meinen Namen führen.« Der Frau aber versprach er, er wolle für ihre Kinder sorgen. Wirklich hat er auch die Tochter derselben bereits ehrenvoll versorgt, und der Sohn wird auf kaiserliche Kosten in der nämlichen Schule erzogen, aus welcher der Kaiser selber ausgegangen ist.
Das also diese Kalendergeschichte von Johann Peter Hebel, Kaiser Napoleon und die Obstfrau in Brienne, gelesen hat sie Peter Kner. Werner Weber, ein Beispiel sowohl für die Weltläufigkeit im wörtlichsten Sinne dieser Geschichten, als auch für die Tatsache eben, dass alle diese Geschichten einen feinen inneren Kern haben, von dem aus ja dann nicht nur weitere Geschichten in uns weiterwachsen, sondern auch etwas von Moral in uns vielleicht wachsen soll.
Diese Geschichte enthält eigentlich ganz wesentliche Züge von Hebels Erzählkunst und von Hebels Denken über Menschen und Leben. Auf der einen Seite das rührende Milieu, bescheiden, so dass damals zu Hebels Zeiten ungezählte Menschen sagen können, wie bei mir, so ist es. Man ist nicht in eine Fremde entführt, sondern buchstäblich ins eigene. Auf der anderen Seite der Weg Napoleons. Da geht es ja nicht nur um diesen Weg, man hört die Zeit laufen. Da gehen die Jahre hin, der Kaiser sowohl wie die Frau, sie sind in der Zeit aufgehoben und der Zeit ausgesetzt. Diese beiden Dinge sind für Hebel ganz wichtig. Das kommt immer wieder in seiner Erzählkunst vor. Die Moral von der Geschichte, vielleicht für heute etwas zu deutlich, vielleicht für heute fast etwas genierlich und doch dann in dieser Unverstelltheit und Direktheit wiederum ergreifend. Da käme ein weiterer Begriff, der bei Hebel wichtig ist, Treue. Treues Gedenken. Damit schaffen wir Gutes, damit finden wir den anderen, dass wir nicht vergessen.
Was auffällt, Werner Weber, einerseits der Herr Napoleon, der Kaiser, andererseits die gewöhnliche Frau aus dem Volk, diese Obstfrau, ein Spiegel der Zeit, dass die gewöhnlichen Leute aus dem gewöhnlichen Volk zum interessanten und auch zum vielversprechenden Stoff für Denker und Dichter werden.
Das ist so. Wir stehen ja am Anfang des 19. Jahrhunderts und im Laufe dieses Jahrhunderts wird ja genau diese Schicht, diese soziale, wie man vielleicht sagen könnte, Unterschicht, wird wichtig für die Kunst, wird wichtig für das Erzählen. Sie kommt in die bildende Kunst, sie ist in der Erzählkunst und von daher lebt ja dann eigentlich die große Literatur. Und insofern sind bei Hebel in kleinen Zeichen schon alle Andeutungen da, die dann für die Kunst im Jahrhundert nach seinem Tod so wichtig werden.
Und was bei Johann Peter Hebel auffällig ist, dass die einfachen Leute nicht herbeigezogen werden, um ein Exempel abzugeben, zum Beispiel für die Großmut der großen Leute, sondern dass er aus einer ganz inneren Verwandtschaft heraus die Weltsicht dieser Leute kennt und teilt.
Das hängt ganz sicher mit seinem Leben zusammen. Er hat in nächster Nähe durch seine Mutter erlebt, was das bedeutet, heute würde man sagen, in Diensten zu stehen, bei vornehmen Leuten im Haushalt untergebracht zu sein und von denen so behandelt werden, dass man sich als Mensch nicht entwürdigt vorkommt. Von seinem Vater hat er das nicht erleben können, denn der Vater starb ja, als Hebel einjährig war. Die Mutter stirbt, da der Knabe 13 Jahre alt ist. Und da, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt für alles, was weiter mit Hebel passiert. Sie erinnern sich natürlich auch an diese unvergessliche Stelle, wie die Mutter, sie ist sterbenskrank, darum bittet, dass sie von Basel nach Hausen zurückgebracht werde. Eigentlich weiß sie, das wird mein Tod dann sein. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Ochsenfuhrwerk, einen Fuhrmann, der 13-jährige Knabe, auf diesem Fuhrwerk die todkranke Mutter, und die fahren jetzt von Basel Richtung Hausen, und ungefähr auf dem halben Weg stirbt die Mutter, der Knabe ist dabei. Dieser Weg, ein Weg, der letzte Weg, fast ein kleines Symbol des Lebensweges, des Sterbensweges, und das hat der 13-jährige Knabe erlebt, das hat ihn geprägt. Von daher kommt der Grundzug Vergänglichkeit. Dieser Grundzug geht fast durch alle Texte Hebels, manchmal sogar durch seine Schnurren, wo man es kaum mehr erwarten würde.
Sie haben jetzt auf die alemannischen Gedichte verwiesen, Werner Weber. Ja. Da haben wir eine ganz andere Schaffenszeit, vielleicht viel mehr vom Heimweh geprägt. Mhm. Und diese Zeit, wo Hebel Redaktor ist beim Rheinischen Hausfreund, wo eben diese Schatzkästlein-Geschichten entstehen, das ist wieder eine ganz andere Schaffensphase. Und hier kommt ein ganz anderer Hebel als in den alemannischen Gedichten zum Ausdruck. Einer, der sich in den Dienst von Sachen stellt und von Ideen und nicht eigentlich nur im Dienst seiner selbst und seiner eigenen Gefühle steht.
In den Geschichten selber, bis in die Titel hinein, spielt sich Alltag. Von daher kommt die Inspiration. Also zum Beispiel Denkwürdigkeiten aus dem Morgenlande. Erstes Rechnungsexempel. Geiz und Verschwendung. Das wohlfeile Mittagessen, nützliche Lehren, Auflösung des zweiten Rechenexempels, der kluge Richter, der schlaue Husar, Sommerlied, der Zahnarzt und so weiter. Wie das Inhaltsverzeichnis eines Tagblattes, einer täglich erscheinenden Zeitung damals nicht. Das ist seine Welt und da auch hat er von der Mundart her aus der Umgebung, in der er lebte, den Ton, den Erzählton mitbekommen, den er dann ins Hochdeutsche übertrug.
Ich schlage vor, dass wir uns eine zweite Geschichte anhören, nämlich die doch sehr bekannte Schulbuchgeschichte von Kannitverstan.
Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Duttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte. Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die 6 Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. Guter Freund, redete er ihn an, könnt ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört, mit den Fenstern voll Tulipanen, Sternenblumen und Lefkojen? Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade so viel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig, kann nicht verstehen, und schnurrte vorüber. Dies war ein holländisches Wort, oder drei, wenn man's recht betrachtet, und heißt auf Deutsch so viel als, ich kann euch nicht verstehen. Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. Das muss ein grundreicher Mann sein, der Herr Kanitverstan, dachte er, und ging weiter. Gas aus, gas ein, kam er endlich an den Meerbusen, der da heißt Het Ei, oder auf Deutsch das Y. Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum, und er wusste anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, alle diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf und nebeneinander am Lande. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer und Salveni-Mausdreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer alle diese Waren an das Land bringe. »Kann nicht verstehen«, war die Antwort. Da dachte er, »Aha«, schaut's da heraus! Kein Wunder, wem das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldeten Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Mensch sei unter so vielen reichen Leuten in der Welt. Aber als er eben dachte, wenn ich's doch auch nur einmal so gut bekäme, wie dieser Herr Kanitverstan es hat, kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug. Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar um Paar, verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein. Jetzt ergriff unseren Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht, und blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den Letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn er den Zentner um 10 Gulden aufschlüge, ergriff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Excuse. »Das muss wohl auch ein guter Freund von euch gewesen sein«, sagte er, »dem das Glöcklein läutet, dass ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht.« »Kann nicht verstehen«, war die Antwort. Da fielen unserem guten Duttlinger ein paar große Tränen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz. »Armer Kanitverstan«, rief er aus, »was hast du nun von all deinem Reichtum, was ich einst von meiner Armut auch bekomme, ein Totenkleid und ein Leintuch und von allen deinen schönen Blumen vielleicht einen Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute?« Mit diesen Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazu gehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kanitverstan hinabsenken in seine Ruhestätte und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher Deutschen, auf die er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Herzens mit den anderen wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man Deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwerfallen wollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kanit Fastan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab.
Das war Kanit Fastan von Johann Peter Hebel, wiederum gelesen von Peter Knier. Werner Weber, ein Herzstück dieses Schatzkästleins.
Unglaublich, diese Mischung von Witz. Doch Witz kann nicht verstehen. Man merkt sofort, was das ist. Und er hat die Gabe, das durchzuziehen bis zum Schluss. Kann nicht verstehen. Man sieht eigentlich alles voraus. Man weiß, ja, jetzt kommt dann das. Und das ist etwas, was bei Hebel so wichtig ist, dass er den Leser mitnimmt durch scheinbare Einfachheit. Dass der Leser nicht immer will dahin, sondern er weiß, wo er hin will, begibt sich an die Hand des Erzählers und genießt dieses unangestrengte Mitlaufen und merkt erst zum Schluss, ich habe ja keine leichte Geschichte erzählt bekommen. Ich habe keinen leichten Gang mitgemacht, sondern ich habe einen Gang mitgemacht, in dem lauter Lebensgleichnisse sind. Missverständnis, im Missverständnis ein bestimmtes Beruhigen, Wohlbehagen, dann plötzlich das Entlarven und es geht durch Armut, Reichtum und erst am Schluss merkt man, das Gleichnis geht ja wunderbar auf. Es gibt etwas, vor dem wir alle gleich sind. Es ist der Tod. Im Tod ist aber nicht das Grauen, sondern der Trost. Ein Trost voller Witz und voller Lebensfreundlichkeit. Der geht hin in eine Beiz, wo man ihn versteht und ist dort ein bisschen stinkenden Limburger. Jetzt ist ihm wieder wohl. Weshalb ist ihm wohl? Weil er gesehen hat, einmal sind wir alle gleich. Das ist sein Trost. Und das ist ein klassischer Hebel. Eine tief ernste Lösung, aber überraschend durch die Überlegenheit, durch die tröstliche Heiterkeit gegenüber diesem Letzten, das uns allen bevorsteht, der Tod.
Von Jerry Cotton zu Sarah Kirsch. In der Reflexe-Reihe zum Abschied unseres Literaturredaktors Hadi Ruhrs hörten Sie heute eine Sendung aus dem Jahr 1994. Werner Weber stellte die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel vor.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.